Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Es gibt ja auch mindestens 6 verschiedene Businessmodelle für Dienstleister und Experten, wo ich sage, die muss man sich wirklich immer individuell anschauen und schauen, was passt jetzt zu dir als Person, was ist auch dein Ziel und zwar welches Ziel hast du, welches Umsatzziel und ich sage immer, welches Lifestyle-Ziel, ja. Wie viel Zeit willst du lieber mit deiner Familie verbringen und wie viel Zeit willst du im Business hängen? Und je nachdem, wie diese Komponenten nachher ausschauen, gepaart mit deiner idealen Zielgruppe, überlege ich mir eigentlich dann immer, was ist das richtige Modell und das richtige Produkt, um das alles zu ermöglichen. Und das ist sehr individuell.
Man sollte sich vielleicht erstmal fragen, wie möchte ich in Zukunft leben, ne?
Ja, das mache ich tatsächlich mit all meinen Kunden. Die müssen immer zuerst keinen Businessplan machen, weil den haben sie meistens schon gemacht, sondern ich mache mit ihnen erstmal ihr Lifestyle-Design, weil das macht niemand. Ja. Es machen ganz wenige, die sich überlegen, wie schaut eigentlich meine ideale Woche aus, wenn ich entscheiden darf, wenn das Business sich nach mir richtet. Mhm. Und das ist, wie ich eigentlich anfange zu arbeiten.
New WorkChat Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von der OrgaTech, der internationalen Leitmesse für Workspace und Contract Solutions. Wenn ihr euch mit New Work, hybriden Arbeitswelten, Digitalisierung oder nachhaltiger Bürogestaltung beschäftigt, dann solltet ihr euch den 27. bis 30. Oktober 2026 jetzt schon im Kalender markieren. 4 Tage lang wird Köln zum Treffpunkt für alle, die die Arbeitswelten von morgen gestalten. Von Architekten und Workplace-Planern über HR-Verantwortliche und Facility-Manager bis hin zu Investoren und Büroeinrichtern. Unter dem Leitthema From Rooms to Relationships steht der Mensch im Mittelpunkt moderner Arbeitswelten. Es wird darum gehen, wie Räume Zusammenarbeit fördern, Beziehungen stärken und Arbeit besser machen. Auf der OrgaTech erwarten euch internationale Aussteller mit innovativen Lösungen für Büros, Hospitality, Bildungseinrichtungen und öffentliche Räume. Ergänzt wird das Ganze durch ein spannendes Programm mit Keynotes, Panels und Best Practices auf dem Wherever, Whenever Work Culture Festival. Die OrgaTech findet vom 27. bis 30.10.26 in Köln auf dem Gelände der Kölnmesse statt, täglich von 9 bis 18 Uhr. Wenn ihr die Zukunft der Arbeit aktiv mitgestalten wollt, dann solltet ihr euch diese Veranstaltung nicht entgehen lassen. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Seid auch ihr am Start, ob als Aussteller oder als Besucher. Alle Informationen gibt's auf www.orgatech.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Stefanie heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland, Europa.
Ja, auch schöne Grüße retour und guten Morgen.
Bei mir ist es um 8, bei dir 14 ist Uhr. Es schon nachmittags, 14
ja,
Uhr.
Ich bin euch immer einen Schritt voraus, kann man sagen.
Hast du den Tag schon gut genutzt für dich heute?
Ja, ich war schon brav im Gym und habe schon brav trainiert. Das ist das, was ich eigentlich jeden Morgen mache. Unterschiedliche Dinge immer. Dann bin ich gemütlich nach Hause gefahren. Dann habe ich heute Zeit mit Claude verbracht, weil ich gerade etwas sehr Spannendem baue. Und habe dann noch meinen LinkedIn-Post jetzt rausgehauen und jetzt bin ich bei dir.
Sehr schön. Hört sich doch nach einem guten Tag an bisher. Ja. Und genau, für alle, die das noch nicht wissen, also du, ihr seid auf Bali, wie lange eigentlich schon?
Jetzt 2 Jahre im September.
Ja. Und habt ihr euch richtig gut eingelebt und wollt eigentlich nicht mehr zurück oder wie fühlt sich's an?
Es ist tatsächlich so, dass wir im Moment überhaupt noch keinen Gedanken daran verschwendet haben, zurückzukommen. Also wir haben das ja auch als Experiment gesehen. Ich habe tatsächlich noch nie im Ausland gelebt und hatte als wie ich halt angefangen habe zu arbeiten, einfach keine Chancen, ja, weil ich habe Vollzeit gearbeitet und Vollzeit studiert und da war kein Space für, hey, Halligalli im Ausland. Hat bei mir ein bisschen länger gedauert, ne? Ich werde jetzt gerade 44. Man kann auch mal über 40 ins Ausland ziehen. Und wir haben auch gesagt, ja, komm, wir probieren das. Und hat sich herausgestellt, eine sehr gute Entscheidung zu sein im Moment. Und wir haben auch gesagt, solange es uns taugt, bleibt's mal so. Aber unser Lebensmodell sieht eigentlich eher vor, dass wir so eine Triangel dann machen, weil mein Mann kommt aus Italien und unser Lebenskonzept wird dann eher so sein, dass wir halt Österreich, Italien und Bali sozusagen leben und jetzt keinen festen Wohnsitz in dem Sinn haben, sondern 3 feste Wohnsitze, wenn man es dann so sagen möchte.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einem spannenden Modell und das interessiert bestimmt auch viele, die hier zuhören, wie man sich sowas aufbauen kann.
Ja.
Das hat ja viel mit Freiheit und auch mit einem eigenen System zu tun und das ist ja auch etwas, worüber wir heute sprechen wollen. Also Solopreneurship, das ist ja auch das Thema, wofür du stehst. Wir starten aber mal vorne. Ich habe hier im Podcast ja eine schöne Einstiegsfrage. Mhm. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, die hilft ja hier ein bisschen mit bei dem Podcast und spricht schon seit vielen Jahren das Intro ein und hat dich jetzt auch schon introduced sozusagen. Ja. Und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, ich würde sagen, um das ganz einfach zu formulieren, ich helfe deinem Papa, dass er nicht nur mehr Umsatz macht jeden Monat, sondern auch weniger arbeitet und viel mehr Zeit für dich hat.
Das klingt, glaube ich, sehr interessant für
oder?
Sie. Ja, mehr
Deal?
Geld, mehr Papa, ist doch super.
Ja, Papa kann dann mehr Geschenke kaufen, ganz tolle Erlebnisse und hat auch noch mehr Zeit, um es mit den Kiddies zu erleben.
Es ist ja jeden Tag hier so, Papa, hast du noch mal kurz einen Zehner? Ich so, wofür? Da bekommst du Taschengeld. Ja, ich brauche jetzt ganz kurz noch mal. Also eigentlich könntest du jeden Tag immer die Hand aufhalten.
Klar, ja. Ich war auch so. Ich wollte auch immer shoppen gehen, wie ich jung war. Das habe ich Gott sei Dank abgelegt im Alter, aber wie ich noch jugendlich war, war Shoppen halt mein Hobby.
Lass uns mal gucken, wo du herkommst. Schauen wir mal in deine Story so ein bisschen rein. Also man hört schon raus, es
die
ist
Wienerin.
Nicht Norddeutschland. Wo bist du aufgewachsen und wie war das so? In deiner Kindheit, was hat dich geprägt?
Also ich bin tatsächlich wirklich eine echte Wienerin, findet man gar nicht so oft. Und ich bin in Wien geboren, ich war, wie man jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, lange ein Stubenhocker. Ja, ich war auch wirklich fast mein ganzes Leben lang in Wien, habe nur einen Ausflug mal nach Salzburg zu Red Bull gemacht, wie ich für Red Bull gearbeitet habe damals. Aber weiter habe ich es nicht geschafft. Also ich bin da wirklich, aber man muss auch sagen, Wien ist einfach wunderschön. Ja, es ist eine tolle Stadt, tolle Lebensqualität. Also man kann da auch überhaupt gar nicht meckern. Ich habe da auch nie was auszusetzen gehabt. Und ja, aufgewachsen bin ich mit einer alleinerziehenden Mutter, also sehr einseitig. Das hat Vor- und Nachteile, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, was mich sehr geprägt hat, ist, dass sie mich sehr gepusht hat, sehr diszipliniert erzogen hat, da wir halt auch nur zu zweit waren. Ich war sehr früh sehr eigenständig und das hat natürlich auch zu meiner Karriere geführt, das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, hat good and the bad, aber im positiven Sinne hat das sicherlich dazu geführt, dass ich Karriere im Marketing gemacht habe, dass ich studiert habe, dass ich Dinge gemacht habe, die Chancen, die sie halt nicht hatte. Und die hat sie mir auf jeden Fall sehr gut ermöglicht und mir halt gezeigt, hey, was Disziplin und harte Arbeit bedeutet. Ja, also da wurde das schon sehr geprägt. Du musst hart arbeiten, um nach vorne zu kommen, was wiederum in der Selbstständigkeit ein sehr großer Hindernisgrund ist, warum man nicht nach vorne kommt, wo das sich hart anfühlt. Und ja, ich habe dann mit 19 bin ich schon ausgezogen, habe schon angefangen zu arbeiten, habe dann auch noch nebenbei zum 40-Stunden-Job eben Marketing und Sales studiert und habe dann tatsächlich auch Marketingkarriere gemacht. Also ich war bei Microsoft, ich war bei Red Bull, ich war bei Schwarzkopf und Henkel. Also ich habe 12 Jahre Bilderbuchkarriere gemacht, wie sie die Mama halt gewünscht hat.
Also das war schon eine Triebfeder auch, der Mama zu zeigen, da geht was?
Ja. Ich glaube, klar, wir sind da ganz krass geprägt von den Eltern, was sie uns vorgeben und was sie uns sagen, na, was das Ding halt ist. Und meine Mama hat gesagt, ja, du musst auf jeden Fall studieren und dann Karriere machen und die Karriereleiter. Na, also klar, das ist halt noch ein Bild, das sehr geprägt ist von der Generation halt vor uns, was das halt auch bedeutet. Für mich bedeutet es heute sicherlich was anderes. Ja, ich bin ja da noch einen anderen Weg gegangen. Nach 12 Jahren Corporate-Karriere hatte ich dann irgendwie auch so die Schnauze voll und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, bevor ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Dahingehend, ja, folgt man dem mal, was man halt so vorgelebt bekommt. Und tatsächlich war auch niemand in meinem Umkreis je selbstständig. Das heißt, ich hatte zum Beispiel mit der Selbstständigkeit überhaupt gar keine Berührungspunkte. Und ich kann mich sogar noch gut erinnern, eine meiner Managerinnen bei Microsoft hat zu mir gesagt, weißt du, Steffi, ich sehe dich so als Agenturchefin. So, weißt du, als Gründerin von so einer Agentur, von so einer Marketingagentur. Und ich so, nee, also das sehe ich mich mal überhaupt nicht und selbstständig sowieso nicht. Also bei mir war das gar nicht am Schirm.
Was würdest du den jungen Leuten mitgeben in Sachen Karriere, wie auch immer man die dann entwickelt? Ja, die darf sich ja auch komplett verändern, aber wichtig ist ja, glaube ich, dieses selbstbestimmte Element, so diese Frage, was will ich eigentlich, wo will ich hin und dann eben da eine Strategie aufzubauen, um da irgendwie hinzukommen. Was ist wichtig, wenn man am Anfang steht?
Also ich glaube, nachdem ich auch wirklich sehr viel sehe, jetzt auch in der selbstständigen Bubble und wenn junge Menschen sich in sehr jungen Jahren schon selbstständig machen, es gibt Ausnahmebeispiele, die auch wirklich schon in ihren 20ern extremst erfolgreich sind, aber es sind wirklich die Ausnahmen. Und ich glaube, es macht schon Sinn, erstmal herauszufinden, was bin ich überhaupt gut und vor allem in irgendetwas gut zu werden. Ja, weil du kannst doch als Selbstständiger nicht einfach Luft verkaufen. Ja, also kannst du machen, aber du musst halt auch liefern. Und das tun halt wenige. Deswegen ist der Markt halt auch sehr verschrien. Und ich habe auch schon mit Jüngeren gearbeitet und ich habe auch schon gemerkt, da fehlt halt echt die Expertise. Und das ist halt oft schwer. Da ist keine Substanz dahinter, weil, okay, ja, ich war 2 Jahre im Sales und habe mich jetzt selbstständig gemacht und verkaufe anderen, wie Sales geht, ja. Schwierig. Also da fehlt die Substanz und das würde ich schon empfehlen, absolut ausprobieren, austesten, was ist mein Ding, was mache ich gerne, wo ist meine Leidenschaft. Ja, aber das kann ich ja auch im Angestellten-Dasein erstmal. Oder von mir ist auch in der Selbstständigkeit, wenn in irgendetwas richtig gut werden und auch von einem Mentor, also meistens hat man im Angestellten-Dasein oft einen tollen Manager, also im besten Fall, ich weiß nicht immer, ja, aber vielleicht irgendwo einen Mentor, der einem zeigt, na wow, und so wirst du besser und da kannst du lernen und erstmal auch wirklich diese Learnings nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war eigentlich immer sehr happy im Angestellten-Dasein. Ich habe mich unfassbar entwickelt. Ich bin ja dann aber von der Corporate-Szene in die Startup-Szene. Da habe ich Entwicklungen gemacht, die ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Also das ist nochmal ein anderes Level. Und ich glaube, dass man auch im Angestellten-Dasein extremst geile Entwicklungen machen kann, viel Substanz für sich gewinnen kann. Und ich würde immer die Empfehlung machen, sich mit etwas mit Substanz dann auch selbstständig zu machen.
Weil man könnte ja heutzutage den Eindruck bekommen, mach dein Ding, schreib auf LinkedIn viel drüber, promote dich gut und dann wird es irgendwie laufen.
Ja.
Aber ich sehe das wie du, man muss auch erstmal eine Expertise aufbauen und dann braucht man natürlich auch das Marketing und Sales und alles, was dazu gehört. Aber ohne das dahinter wird es nicht nachhaltig funktionieren, ne? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Lektion. Erstmal auch die harte Arbeit da reinzustecken.
Ja, das sind wir wieder bei der harten Arbeit, ne? Ja.
Und dass es eigentlich keine Abkürzung gibt, ne?
Absolut, 100%, ja. Also ich sage auch, es gibt Dinge, die hat man uns beigebracht, die sehe ich heute auch nicht mehr so. Also das Thema hart arbeiten ist auch ein sehr spannendes System, ja. Weil wenn man sich das auch in der Selbstständigkeit immer noch weiter bewahrt und nicht auflöst, dann wirst du immer hart arbeiten für dein Geld und wirst niemals in eine Leichtigkeit kommen, in eine Entspanntheit, dein Business zu führen, wenn du wirklich dieses System und diesen Glaubenssatz so krass verankert hast. Und das war bei mir der Fall. Und ich glaube, ja, 100%, wenn du was schaffen willst, und egal jetzt ob in einem Job, Karriere oder, weißt du, wenn du etwas schaffen willst, dann musst du immer erstmal Gas geben. Du musst immer erstmal, sag ich, Scheiße fressen. Das geht nicht ohne. Also keiner von uns ist erwacht und war erfolgreich. Ja, tut mir leid, so funktioniert's nicht. Das ist eine schöne Illusion. Und ich glaube aber auch, es gibt einen Turning Point für uns alle und ich habe ihn selber erlebt und das war oftmals eher ein Mindset Turning Point als ein Umsatz oder andere Komponenten Turning Point, wo du checkst, hey, ich bin jetzt erfolgreich, ich darf mich auch mal zurücklehnen und es genießen. Ich darf auch mal langsamer machen und runterfahren. Ich darf auch mal mir erlauben, dass ich Pausen mache, ja, das habe ich mir auch zeitlang nicht erlaubt, ja, ohne schlechtes Gewissen, ja. Ich darf auch mal meine Ziele nicht erhöhen und einfach weiter segeln und es einfach mal entspannt genießen in einer Leichtigkeit, ohne Druck, ohne dauernd zu pushen, ja. Und ich glaube, das hat ganz viel mit unserem Kopf und mit unseren alten Systemen zu tun, die wir natürlich überliefert bekommen haben von der Generation davor.
Was hat denn bei dir den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, diese Corporate-Welt reicht mir? Was hat dich zum Umdenken bewegt?
Ja, das ist ganz spannend, weil tatsächlich kam da schon dieser Freiheitsdrang extremst durch. Also ich bin ja auch so vom Typ Mensch her, ich kann mit Hierarchien zum Beispiel gar nicht. Es ist eh ein Wahnsinn, dass ich 12 Jahre in der Corporate-Welt überhaupt überlebt habe. aber auch nicht mit einer Einsernote, sondern eher mit der, Steffi, stell dich mal ins Eck, du warst böse, also im übersetzten, übertragenen Sinn. Also ich bin schon auch oft angeeckt, weil ich mag dieses von oben herab und Hierarchische ja überhaupt gar nicht. Das war noch nie mein Ding. Also für mich sind alle Menschen gleich und es gibt einfach gute Menschen und nicht so gute Menschen, ja, weil sie sich verhalten, aber nicht, weil sie einen Titel haben. Ich habe auch einen Titel. Bei mir steht er aber nirgends, interessiert mich auch nicht. Ich bin deswegen ja nichts Besseres, nur weil ich studiert habe. Und das sind für mich so Dinge, das ist halt in der Corporate-Welt ganz schwierig. Und was mich am meisten gestört hat, was meinen Freiheitsdrang anscheinend schon da sehr eingeengt hat, sind natürlich diese klaren Grenzen. Ne? Also du hast einen Job, da darfst von A nach B denken, aber bloß nicht C und schon gar nicht, wenn es die Kollegin ist, weil da greifst du in ihren Bereich ein und die ist dann angefressen. Und sowas ist, also irgendwie habe ich das dann nicht mehr gepackt. Ich habe dann auch gesagt, okay, das ist mir alles zu eingeschränkt. Ich will viel mehr in unterschiedlichen Dingen noch arbeiten und nicht nur so in dem, in dem Korsett, in dem man mich sehen will. Und wahrscheinlich war auch dann dieser krasse Change eigentlich zur Startup-Szene, wo du ja gar keine Grenzen hast. Ja, da hast du 10 Rollen auf einmal, weil ich war dort zwar im Sales angestellt, aber ich habe alles gemacht. Ne? Ich habe das Marketing gemacht, das Produkt mitgemischt, wie wir besseren Service hinkriegen für die Kunden danach. Verkauft habe ich. Ja. Also ich war da plötzlich alles, konnte mich komplett ausleben und habe einfach gecheckt, dass ich das halt voll bin von der Person auch her. Ja, dass mir das halt voll taugt, im Marketing, Sales und überall so mitzumischen. Und ja, da war schon der Freiheitsdrang eigentlich das Zündlein an der Waage.
Und die ganze Startup-Welt, diese Szene, die hat dich dann offensichtlich auch beflügelt zu sagen, da kann ich selber auch mehr aus mir machen?
Ja, absolut. Also ich konnte halt auch viel mehr all diese Dinge ausleben. Ich bin halt schon eher der Allrounder als der Spezialist. Und ich glaube, das muss man auch mal von sich selber verstehen. Was bin ich denn? Wo kategorisiere ich mich ein? Und ich finde auch, es ist unfassbar wichtig, dass man immer beides hat, vor allem in Unternehmen auch. Und du brauchst einen Allrounder, der das große Ganze versteht und das war halt voll ich und da habe ich es auch erst verstanden. Und dann brauchst du natürlich die Spezialisten auf ihren Spezialgebieten, die viel tiefer natürlich nochmal gehen und denen das halt voll taugt, ja? Was mir halt wiederum nicht so taugt. Und das habe ich dann wirklich sehr gut durch diesen ersten Job verstanden. Also wie gesagt, ich war zwar im Sales und habe vorhin Millionen Umsätze reingeholt, aber ich habe da einfach auch so mich ausleben dürfen, es wurden mir keine Grenzen gesetzt. Dafür bin ich meinem Gründer heute noch dankbar, dass er mich da viel mitmischen hat lassen. Wir sind dann auch Marktführer geworden in Österreich. Also es hat halt auch einfach für uns gesprochen, ja, was wir da hingestellt haben. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig, da wirklich rauszufinden, was einem liegt und wo man halt auch hin will.
Ich bin ja auch mal in eine Sales-Rolle, in eine halbe Sales-Rolle reingerutscht. Da war ich bei einer Digitalagentur Mandarin. Schöne Grüße an die, die vielleicht noch zuhören aus der Ecke. Und da haben wir dann eine Mitarbeiter-App entwickelt. Das ist schon ein paar Jahre her. Und als die dann entwickelt war, ich war eigentlich in der Marketing-Kommunikationsrolle, musste die natürlich dann auch entsprechend an die Leute gebracht werden.
Okay.
Und da ist man dann, ohne dass man groß das mit Sales labelt, automatisch dabei, das Leuten vorzustellen, zu pitchen und irgendwo hinzufahren und kriegt das Feedback. Und ich fand diese Zeit sehr spannend, weil man eigentlich lernt, dass es um Beziehungen geht, die man aufbaut, ne? Und das hast du eigentlich ja in allen Bereichen des Business-Lebens. Es geht ja immer darum, erstmal irgendwie eine Connection herzustellen, ne?
Voll.
Was kannst du so teilen über erfolgreiche Arbeit im Sales, die vielleicht auch für andere Bereiche wichtig ist?
Das Spannende an Sales ist ja, dass wenn du Sales einmal verstanden hast, du nicht nur im Business extremst gut fährst oder auch in jeder Gehaltsverhandlung, by the way, wenn man angestellt ist, sondern auch privat. Ja, also ich habe ja unfassbare Vorteile, auch privat, weil ja Sales nichts anderes ist, sagen wir auch ganz oft, na, human to human. Es geht darum, Beziehungen herzustellen, Vertrauen aufzubauen. Und da geht es jetzt nicht um Manipulation, wie viele glauben, ja, wie manipuliere ich jetzt den anderen, dass er möglichst schnell von mir kauft. Das ist für mich kein Sales, ja, das ist einfach Manipulation im negativen Sinn. Sondern es geht darum, eigentlich jemanden kennenzulernen, zu verstehen, empathisch zu sein. Ja, das ist etwas, was oftmals fehlt im Sales, ja. Es geht ganz viel um Empathie, um ehrliche Empathie. Und jemanden abholen zu können, zu verstehen und zu sagen, hey, ich glaube, ich kann dir helfen, by the way. Und manchmal bin es ja auch nicht ich, ja. Also guter Sales heißt auch immer, dass nicht ich die Lösung bin, sondern ich bin jetzt zum Beispiel im Gespräch mit dir und du sagst mir ein Problem und ich sag dir, was aus meiner Erfahrung die beste Lösung jetzt ist. Und manchmal bin es vielleicht ich und dann werde ich da sagen, du schau, ich kann dir da helfen, ich kann das lösen, weil ich habe ein Programm, das genau da ansetzt, das genau diese Themen löst und all das, was du mir erzählt hast, mappe ich dann sozusagen auf das Programm, damit du auch verstehst, ah cool, okay, so kann man es lösen, so schaut der Weg dorthin aus und dann letzten Endes triffst ja du diese Entscheidung, passt das oder passt das nicht für mich unter den Konditionen, ja? Und ich, für mich ist das eben auch so ein Easy Sales. Es hat nichts mit Druck zu tun und auch nichts mit Pushen oder zu. Ich muss nicht mal überzeugen. Also ich gehe nicht in einen Termin rein und denke mir, boah, heute, lieber Gabriel, werde ich dich so richtig überzeugen. Nee, ich gehe rein und denke mir so, okay, ich schaue mir an, wo steht der Gabriel heute eigentlich in seinem Business und wo will er eigentlich gerne hin? Und was hindert ihn, dorthin zu kommen? Und was braucht er jetzt, um die Nuss zu knacken? Mehr ist es gar nicht. Ich weiß, es hört sich jetzt immer so einfach an, aber für mich ist es wirklich so einfach.
Neulich meinte auch jemand mal hier im Podcast, helfen ist das neue Verkaufen.
Ja, aber tatsächlich tun wir das ja auch. Also ich sage ja auch immer sehr fahrlässig, wenn du jemanden aus dem Call rauslässt, weil ganz viele sagen, ich will dir ja nichts verkaufen, ich will niemandem was verkaufen. Ja, wo ich immer so denke, ja, das ist ja, weil du dieses Wort auch halt so framest in deinem Kopf und so negativ behaftet hast. Und das stimmt schon. Ich helfe meinen Kunden zum Beispiel auch, indem wir das halt umformulieren, weil es ihnen dann einfach leichter fällt. Also es ist eine Gehirnmanipulation, die wir da leider machen müssen. Aber es hilft ja nichts, weil die Blockade halt sonst nicht weggeht, ja. Und die meisten verstehen auch besser, wenn ich jemandem helfe, eine Entscheidung zu treffen, dann fällt es mir leichter zu verkaufen. Aber hey, wenn das der Trigger ist, go for that.
Und ich glaube, da ist es auch so ähnlich wie im Marketing. Da hat man in der Vergangenheit oft gepusht und versucht, irgendwie was mit einem Megafon rauszuposaunen. Ja. Ne? Damals TV-Werbung irgendwie. Und heute geht es ja auch eher darum, erstmal den Kunden zu verstehen, was sind denn überhaupt deine Probleme und dann erstmal zuzuhören sozusagen, ja, und dann zu sagen, okay, es geht nicht um mich, es geht um dich und ich hätte vielleicht was für dich. Das ist ja eine andere Herangehensweise.
Ja. Und weißt du, welche Marketingkampagne ich absolut liebe aktuell? Ja, die kriege ich sogar hier auf Bali mit, ja, weil ich schaue ja online ein paar Sachen und kriege halt so ein paar Online-Ads, ja. Und die ich am allermeisten liebe, ist die von Airbnb. Weiß nicht, ob du die kennst, wo die Familie geht und die wollten eigentlich in die Natur. Und dann haben sie ja im Endeffekt ein Hotel gebucht. Ne? Und das war ganz schön viel Hotel, obwohl sie eigentlich in die Natur wollten. Und bei Airbnb buchst du natürlich Hütten, die eben an Orten stehen, wo nicht so viele Menschen sind und du wirklich in der Natur bist. Und das basiert ja komplett auf einem Insight, weil warum geht man nicht ins Hotel? Ja, weil man nicht mit massenhaft Leuten wie in Sardinenbüchsen Zimmer an Zimmer sein will und dann in der Nacht schon hört, wenn der Nachbar heimkommt, weil er die Tür so zuknallt, ja. Und weil Hotels, halt auch meistens große Hotels, nicht schön in der Natur irgendwie total süß und abgelegen sind, sondern halt Bunkerbauten irgendwo stehen präsent, ja. Mhm. Und ich finde, das ist so eine geile Kampagne, auch so natürlich sehr, sehr schön visualisiert mit so comicartigen Styles, aber ich finde, das hat so einen Punkt getroffen, auf die Kunden zu hören, was die eigentlich wollen und das zu spiegeln. Das schaffen wir im Marketing auch nicht so viele.
Ja. Lass uns mal über den Switch sprechen, den du dann irgendwann angegangen und auch ja hinbekommen hast, offensichtlich. Vom Angestellten-Dasein zur Selbstständigkeit. Das fällt ja vielen, also viele können sich das vielleicht vorstellen oder wünschen sich das vielleicht sogar. Aber das fällt, glaube ich, auch vielen schwer. Ja. Wie schafft man diesen Switch? Nun gibt es natürlich verschiedene Modelle. Man kann sich nebenbei ein bisschen was aufbauen und dann guckt man, ob man von da aus weiterkommt, wie so eine kleine Treppe dahin.
Ja.
Was hat dir denn geholfen?
Also Fun Fact ist natürlich, ich habe weder davon geträumt, noch wollte ich das. Und das ist vielleicht schon mal so etwas. Träumen ist immer ganz nice. Ich bin halt ein Typ, ich mache einfach. Ich träume nicht lang von irgendwas. Also ich habe auch Dinge nie ewig auf meiner To-Do-Liste. Also es ist so riesig groß, aber ich bin halt so, ich sag mal so, mein letzter Job, der war dann nach 4 Monaten vorbei, ja, und ich bin da gesessen und habe halt so gedacht, so, okay, scheiße, die letzten Jahre waren alle nicht so, dass ich sage, puh, bei den Unternehmen könnte ich nachhaltig wirklich langfristig bleiben. Und ich bin so ein Typ, ja, ich war schon sehr gerne länger bei Unternehmen, ja, und immer schon mehrere Jahre. Ich wollte auch nie so ein Jobhopper werden oder so, ja, das hat mir auch total verurteilt am Angestelltenmarkt, das geht ja gar nicht, ja, und ich bin dann zum Schluss schon ein bisschen so jedes Jahr ein bisschen gehoppt, aber nicht, weil ich so lustig gefunden habe, sondern weil ich mich einfach mit dem Wertesystem des Unternehmens nicht identifizieren konnte. Und ich bin dann halt Success und dachte, na gut, wenn du jetzt noch einmal Job wechselst, sogar jetzt schon nach 4 Monaten, ja, weil ich hatte so einen ganz furchtbaren Manager, bis nach, also das hätte niemand ausgehalten. Mhm. Da haben wir gedacht, nee, das mache ich nicht mit, da war ich zu alt für den Scheiß. Und habe dann gesagt, okay, also eigentlich war dann eine Freundin schuld, muss ich dazu sagen, weil die hat sich selbstständig gemacht und ist zu mir gekommen und gesagt, ich habe mich selbstständig gemacht, voll krass. Das kannst du jetzt auch machen, dann sind wir zu zweit selbstständig. Und ich so, Alter, was willst du von mir? Mit was soll ich mich bitte selbstständig machen? Bist komplett irre. Und so ist das eigentlich entstanden. Und ich bin halt, wie gesagt, der Typ, der dann sagt, okay, komm, mach mal richtig, mach mal gescheit. Also ich bin schon so jemand, der jetzt bin nicht so der Freund von, hey, machen wir mal ein bisschen nebenbei. Mhm. Das wird meistens nichts. Mhm. Ja, ich sehe so viele, die das nebenbei machen. Und wie soll denn das in die Puschen kommen, wenn du dann nebenbei ja noch einen Job hast, dann fordern die mehr, dann darfst du da wieder mehr machen und kommst ja wieder nicht dazu, dich um dein Business zu kümmern. Und eines muss man schon klar sagen, Businessaufbau im ersten Jahr ist, ja, also ich, da gibt's gar kein Wort dafür, ja. Das ist einfach pures Reinhakeln rund um die Uhr. Wenn du da noch einen anderen Job hast, dann passiert ja nur eines, diese Phase wird elendiglich lang und du druckst sie meistens auch nicht durch. Also das kann nicht erfolgreich werden, weil du zu wenig Stunden hast und das zieht sich wie ein Kaugummi dann über Monate, teils bei manchen Jahre und du kommst dann einfach nie aus diesem Rad raus. Deswegen bin ich jetzt nicht so der Fan davon, ehrlicherweise. Gibt aber natürlich auch tolle Beispiele, bei denen das geklappt hat, ja. Ich will das jetzt nicht so absolut hinstellen, ja. Mein Ansatz ist all in, let's go, so habe ich es auch gemacht. Und tatsächlich muss man sagen, bei uns in Österreich gab es ja oder gibt es noch immer ein Gründerprogramm, das ist halt eben so 6 Monate und wird gefördert. Und ich bin da einfach reingegangen, habe mir gedacht, komm, die 6 Monate gebe ich mir jetzt. Ich arbeite jetzt irgendwas mal aus, schau, ob das funktioniert. Und wenn nicht, ganz ehrlich, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Was ist Worst Case? Worst Case ist, wo ich eh schon bin. Okay, kann also nichts passieren. Also habe ich einen hübschen Businessplan gemacht, ne? Über den muss ich heute noch lachen, wenn man sich den anschaut. Nichts davon ist wahr geworden, aber ist egal. Schönes Papier haben wir abgegeben im Gründerprogramm. Und bin dann wirklich am 1. Juli, ich hatte jetzt Jubiläum vor 5 Jahren, 1. Juli, bin ich dann rausgegangen, habe einfach mal, so wie es sich auch gehört, am Anfang, ja, nur am Anfang, mein Netzwerk aktiviert und habe gesagt, passt auf, da bin ich, wer will was? Ganz ehrlich, so war's, ja. Und tatsächlich war ein ehemaliger Kollege, der mich sofort im Sales, als Sales Coach engagiert hat quasi. Dann über einen Freund bin ich bei McShark reingekommen und habe denen geholfen bei der Marketing- und Sales-Strategie. Und das waren auf jeden Fall die 2 Kunden, an die ich mich immer erinnere, dass das die ersten waren, die so quasi auf mich vertraut haben, ja. Und ich, oh ja doch, mein 3. Kunde weiß ich auch noch, das war so bei einem IT-Unternehmen, da habe ich den Personal Branding Workshop den ganzen Tag gehalten und der Abteilung gezeigt, wie sie LinkedIn besser machen. Obwohl ich selber noch nicht mal wirklich gut auf LinkedIn war. Das war sehr, sehr lustig. Und ja, so habe ich eigentlich in meinem ersten Monat 10k Umsatz gemacht.
Also und ich habe mir so gedacht, by accident.
Geil.
Sozusagen.
Ja, mehr oder minder. Also eigentlich, klar, ich habe mich da vorbereitet, ich überlegt, was kann ich anbieten und so, aber ich hatte da ja noch gar keine Ahnung, wirklich null. Ich habe da ganz normal Zeit gegen Geld getauscht, habe mir überlegt, okay, wenn ich mit Startups arbeite, dann kostet es 250 die Stunde. Wenn ich mit größeren Unternehmen arbeite, zum Beispiel KMUs, 350 und wenn es Enterprise sein sollten, was nicht meine Präferenz war, weil das dauert alles immer viel zu lang für mich, dann 450 die Stunde. Das war meine einfache Stundenkalkulation, mit der bin ich rausgegangen und mit der habe ich angefangen. Und es hat super funktioniert.
Aber auch nur, weil du wusstest, was du tust. Ja. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin besprochen haben. Also das hätte nicht geklappt, wenn du nicht diese Arbeit vorher schon gemacht hättest.
Ja, man muss schon sagen, ich komme aus dem Marketing und aus dem Sales. Das ist natürlich ein Benefit, weil ich verstehe, was in etwa passieren muss, damit man Umsatz macht. Ja, also ich habe das ja jahrelang vorher praktiziert, halt für andere am Ende des Tages. Ja, da bin ich schon bei dir. Ja. Das war schon ein Benefit. Was ich aber auch dazu sagen muss, es ist wirklich eine ganz andere Geschichte, ein fremdes Produkt als sich selbst als Person zu verkaufen. Das war für mich wirklich awkward. Awkward hoch 10. Da musste ich mich sehr überwinden. Vor allem, wenn jemand anfängt, so deinen Preis zu hinterfragen, wo du am Anfang ja noch ein bisschen unsicher bist natürlich. Ja, also ich habe nicht diese Selbstsicherheit wie heute gehabt, ja, 5 Jahre später, sondern war natürlich am Anfang auch ein bisschen unsicher. Und du dann da stehst und jemand das hinterfragt, das nimmst du natürlich sehr persönlich am Anfang. Und das habe ich dann natürlich auch sehr schnell abgelegt. Aber klar habe ich auch diese Anfangsthemen gehabt, die viele kennen. Aber wie du sagst, ich wusste schon, was ich tue. Hm. Und ich glaube, das ist ein mega Unterschied. Also wer Marketing und Sales nicht versteht und gar keine Berührungspunkte zum Beispiel damit hatte, weil er zum Beispiel aus einem ganz anderen Bereich kommt, der wird es einfach unfassbar schwer haben, wenn er sich nicht jemanden holt, der das kompensiert.
Was ja auch viele abschreckt, ist diese ganze Bürokratie, die damit verbunden ist. Also sich überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo muss ich mich anmelden, was ist mit dem Finanzamt, welche Versicherung brauche ich. War das für dich irgendwie ein Thema oder bist du da auch easy durch?
Zero. Also das, was ich gemacht habe, und das würde ich auch jedem raten, als allererstes, ich habe mir gleich mal den Steuerberater von jemandem aus meinem Umfeld gekrallt, der richtig gut war und habe gesagt, du schau, pass auf, ja, ich will da mal überhaupt so wenig wie möglich zu tun haben, du machst meine Buchhaltung, meine Abrechnung und so, du sagst mir einfach nur, wie ich dir zuarbeiten soll, passt, Belege und so weiter. Und ich sag mal, das Gründen selbst, also zumindest bei mir in Wien, war das easy peasy. Also das ist sogar online gegangen. Ne? Ich habe mich da bei der WKO gemeldet, die haben das Gewerbe habe ich angemeldet. Und am nächsten Tag habe ich arbeiten können. Also deswegen. Und Finanzamt, ich meine, da muss man halt auch einen guten Steuerberater von Anfang an haben, weil der hat mir schon gleich gesagt, Steffi, ganz einfache Regel. 50% kannst machen mit der Kohle, was du willst. 50% legst du auf die Seite, dann sind wir good to go. Mehr musst du nicht bedenken.
Ja.
Also für mich war das easy. Ja.
Gab es auch einen Moment, wo du mit dieser neuen Welt, wo das... Also einige beschreiben das zumindest so, dass das irgendwie so einen Schockmoment gab, nur nach dem Motto, oh krass, jetzt bin ich wirklich für all das hier verantwortlich und wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert hier auch nichts. Hattest du das mal?
Nee. Kenne ich auch nicht. Nee. Ich glaube, ich hatte viele Dinge nicht, das sagen wir auch, es spiegeln mir ganz viele wieder. Ich bin halt so, ich habe so ein krass anderes Mindset. Und ich mache dann einfach, ich bin auch extrem gut im Organisieren, im Orchestrieren, im Strukturieren, systemisch arbeiten. Das war schon immer mein Steckenpferd. Ich habe schon immer mehr geschafft als alle anderen, so gefühlt, weißt du. Und für mich ist das alles überhaupt gar kein Ding gewesen. Für mich war eher das Ding, also ich habe sehr schnell realisiert, okay, dieses Zeit gegen Geld, das machen wir auf gar keinen Fall. Also habe ich schon gecheckt, so nach ein paar Monaten, alright, weil ich war ja dann, ich weiß gar nicht, so nach, ich glaube 4-5 Monaten, ja, war ich dann schon bei 20.000. Das kann ich mich erinnern, weil ich habe dann einen großen Kunden gewonnen, für den habe ich Interim Head of Sales gemacht und im Endeffekt halbtags gearbeitet, wenn du so sagen magst, was auch nichts anderes ist als angestellt sein quasi, nur ein bisschen anders, mit ein bisschen mehr, ja, was du kriegst. Mhm. Und ich war dann schon ziemlich voll, ja. Also das heißt, ich bin eigentlich um 8 in der Früh los zu meinem Kunden gefahren vor Ort, um 12 wieder nach Hause, auf meine Mittagspause quasi geschissen, ja, weil es sich nicht ausgegangen. War auch nicht so wichtig damals, habe ich nicht drauf geachtet auf meinen Körper. Um 1 gleich zu meinem nächsten Kunden immer rein, den hatte ich auch jeden Tag, ne, und bis am Nachmittag noch 2, 3 andere Kunden und so hat halt mein Tag ausgesehen. Und ich habe schon gewusst, nach den ersten paar Monaten, das druckst nicht. Also du bist jetzt über 40 und wenn ich jetzt denke, so, hey, wo will ich mit 50 sein? In dem Modell auf keinen Fall. Ja. Und dann habe ich gleich so gewusst, nee, das machen wir nicht. Und so habe ich dann eigentlich angefangen, mir anzuschauen, was gibt's am Markt, was gibt's für Optionen, was hat man mir alles eigentlich nicht erzählt.
Mhm.
Und so bin ich dann eigentlich auf Solopreneurship gestoßen, weil für mich war klar, ich will keine Mitarbeiter einstellen. Ich will einfach Freiheit. Ja, da kam auch das wieder so durch. Ich will frei sein, ich will mich nicht einschränken. Wenn ich Mitarbeiter habe, weiß ich ganz genau, ich habe ja Mitarbeiter geführt, ja, die letzten 10 Jahre. Ich wusste, was das bedeutet. Ja, ich weiß, wie hart das ist, Mitarbeitern auch gerecht zu werden, ja, die diese Wünsche zu erfüllen, dass sie sich entwickeln, die Benefits, die du denen heute bieten musst, ja, also weil sonst bleiben die nicht, sonst gehen die woanders hin, wenn es woanders netter ist, ja, und sie mehr verdienen und noch mehr Benefits kriegen und weißt du nicht. Und ich habe mir gedacht, nee, das gebe ich mir nicht noch einmal, das hat mir gereicht im Angestellten-Dasein. Und so bin ich dann eigentlich diesen Solopreneur-Pfad eingestiegen und habe dann geswitcht mein Modell und damals eben von quasi Zeit gegen Geld auf Gruppenmodell geswitcht und bin dann mit meinen Sales-Trainings damals bei der Growth Mastery damit auch bekannt geworden. Ja.
Solopreneurship ist ja ein Wort, das in Deutschland noch nicht so lange bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon bekannt und etabliert ist, aber du tust ja unter anderem auch viel dafür. Man kennt es, glaube ich, eher aus dem amerikanischen Bereich. Da gibt es ja auch so einige, die damit unterwegs sind. Was genau ist es für dich? Vielleicht kannst du es mal erklären, weil man denkt ja in Deutschland bei Selbstständigkeit an Freelancer, an was auch immer. Ja. Aber was meinst du damit, wenn du darüber sprichst?
Ja, also ich folge auch der internationalen Definition davon. Also ich habe keine irgendwie Definition für mich. ganz viele, so wie du richtig sagst, glauben ja nur, weil sie solo unterwegs sind, sind sie Solopreneur. Aber das ist eben genau der Grund, warum viele nicht frei sind, weil es eben nicht so ist. Mhm. Ja. Als Solopreneur, das stimmt, stellst du keine Mitarbeiter ein. Das heißt aber auch nicht, dass du nicht mit anderen zusammenarbeitest. Wir arbeiten halt eben anders. Wir arbeiten zum Beispiel mit anderen Solopreneuren oder mit Freelancern, ja, oder mit anderen, die uns zuarbeiten. Ich eher auf Augenhöhe mit anderen Strategen, manche auch mit natürlich einer VA, die einem zuarbeitet, eine Virtual Assistant. Unterschiedliche Rollen, aber ich muss die ja nicht einstellen. Und ich nutze sie dann, wenn ich sie brauche. Und das ist die eine Komponente. Und jetzt kommt aber die zweite, die viele noch nicht kennen und die eigentlich einen echten Solopreneur ausmachen. Und das heißt, du hast ein skalierbares Produkt. Du tauschst auf keinen Fall Zeit gegen Geld, sondern du hast ein Produkt, das proportional mit sozusagen mehr Kunden nicht exakt equally mehr Arbeit bedeutet, sondern entweder je nach Modell eine leichte Verschiebung und bei manchen Modellen halt auch so eine krasse Verschiebung, ja. Und das liegt daran, dass natürlich verschiedene Businessmodelle unterschiedliche Skalierungsgrade haben. Ich gebe mal ein Beispiel, damit jeder dem ein bisschen folgen kann. Ich glaube, das wird dann einfach zum Greifen. Ja. Es gibt zum Beispiel, nehmen wir Workshops. Ich glaube, Workshop ist ein gutes Thema. Ja. Bei einem Workshop kann ich einen Mehrwert verkaufen, weil ich sage, hey, in dem Workshop löse ich dir das und baue dir zum Beispiel eine Marketingstrategie. Und eine neue Marketingstrategie ist Wert, und jetzt entkoppeln wir das von Zeit, ja, unabhängig davon, wie lange der Workshop ist und wie lange das dauert. Eine Marketingstrategie ist 5.000 Euro wert. Und sagen wir mal, dein Investment ist vorab ein bisschen Arbeit, dann den Workshop mit dem Kunden machen, sagen wir mal 10 Stunden. In Summe, ja? So, und der Kunde hat sein Ergebnis gekauft um 5.000 Euro. Du hast im Endeffekt in deiner Welt einen Workshop verkauft. So, und das hat jetzt natürlich einen gewissen Skalierungsgrad. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich kann den Workshop ja auch um 10.000 verkaufen. Ja, aber das hat auch irgendwann mal ein Limit, ja? Also es ist nicht unendlich skalierbar. Mhm. Nehmen wir jetzt mal ein Gruppenmodell, für das ich mich zum Beispiel entschieden habe. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Sales-Trainingsjahr in meinem ersten Unternehmen auf den Markt gebracht und da können 10 Leute rein. Heißt, wenn ich nur einen verkaufe, liefere ich einmal und habe zum Beispiel 3.000 Euro für das Sales-Training genommen. Wenn 2 drinnen sind, kriege ich 6.000 Euro, ich liefere aber keine Minute mehr.
Ja.
Wenn 10 drinnen sind, kriege ich 30.000 Euro und ich liefere noch immer keine Minute mehr. Und das sind halt dann so die richtig krassen skalierbaren Produkte, wo du halt auch, also ich habe in meinem besten Monat 100.000 Euro Umsatz gemacht und das als Solopreneurin. Das geht gar nicht in manchen Modellen. Das ist nicht möglich, ja, weil Gruppentrainings einfach so eine krasse Skalierbarkeit haben. Und für die, die jetzt glauben, na gut, da hat sie sich sicher zu Tode gearbeitet, muss ich auch leider enttäuschen. In meinen Hochzeiten, wie ich noch Sales-Trainings verkauft habe, und zwar wirklich so, wo ich auf 100.000 war, war ich 6 Stunden im Business, also 6 Stunden in der Delivery für 100.000. Also nur, dass man sich auch mal vor Augen führt, was das für eine krasse Skalierung bedeutet. Wenn man natürlich auch die Marketing- und Sales-Seite auf die Kette kriegt. Ja? Also es ist natürlich einerseits eine Produktfrage und andererseits natürlich auch ein Lead-Generation-Game. Hm. Ja.
Jetzt ist natürlich nicht jeder irgendwie im Marketing- oder im Vertriebsbereich, wo man sozusagen ja begleiten oder coachen oder consulten könnte, sondern ist vielleicht in einem ganz anderen Bereich unterwegs und hört dir heute zu. Glaubst du, dass man die Erfahrung und das Wissen irgendwie immer productizen kann? Gibt es da immer einen Weg oder gibt es schon auch so Felder, wo das einfacher möglich ist?
Also ich sag's mal so, geht es für jede Dienstleistung? Würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also niemand muss in meiner Welt Zeit gegen Geld tauschen. Niemand. Und es ist auch wirklich Zeit, dass wir es endlich abschaffen, weil es bringt beiden Seiten nichts. Ja? Es bringt dir nichts und dem Kunden eigentlich auch nicht. Ja? Weil wenn du mit einem echten Experten arbeitest und der muss dann drüber nachdenken, wie er zu seinem Geld kommt, dass er nämlich dann irgendwie Stunden reinschrauben muss, ja, damit, weil er es eigentlich in 5 Minuten erledigt hat, das Problem. Ja, das ist doch kompletter Quatsch. Ja? Ich weiß gar nicht, wer sich das überlegt hat. Ja? Da war nicht viel Hirnschmalz dahinter, tut mir leid. Ja? Grüße gehen raus an wer auch immer das erfunden hat. Ja. Und das heißt, geht das für jeden von Zeit gegen Geld wegzukommen? Ja, auf jeden Fall. Ist es jetzt für jeden möglich, ein Gruppenprogramm am Markt zu bringen in jedem Thema? Nein. Und da bin ich auch überhaupt gar kein Fan von generalisieren. Es gibt ja auch mindestens 6 verschiedene Businessmodelle für Dienstleister und Experten, wo ich sage, die muss man sich wirklich immer individuell anschauen und schauen, was passt jetzt zu dir als Person, was ist auch dein Ziel und zwar welches Ziel hast du, welches Umsatzziel und ich sage immer, welches Lifestyle-Ziel, ja. Wie viel Zeit willst du lieber mit deiner Familie verbringen und wie viel Zeit willst du im Business hängen? Und je nachdem, wie diese Komponenten nachher ausschauen, gepaart mit deiner idealen Zielgruppe, überlege ich mir eigentlich dann immer, was ist das richtige Modell und das richtige Produkt, um das alles zu ermöglichen. Und das ist sehr individuell.
Man sollte sich vielleicht erstmal fragen, wie möchte ich in Zukunft leben, ne?
Ja, das mache ich tatsächlich mit all meinen Kunden. Die müssen immer zuerst keinen Businessplan machen, weil den haben sie meistens schon gemacht, sondern ich mache mit ihnen erstmal ihr Lifestyle-Design, weil das macht niemand. Ja. Es machen ganz wenige, die sich überlegen, wie schaut eigentlich meine ideale Woche aus, wenn ich entscheiden darf, wenn das Business sich nach mir richtet.
Mhm.
Und das ist, wie ich eigentlich anfange zu arbeiten.
Mhm. Springen wir mal in die Gegenwart. Ihr seid jetzt auf Bali und du hast ja neben dem Business, über das du gerade gesprochen hast, auch noch was Weiteres aufgebaut, ja?
Ja, ich bin jetzt ein kleiner Nimmersatt, wie wir schon gesehen haben. Ja,
erzähl doch mal.
Also Steffi mag halt überall mitmischen. Ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, tatsächlich, wie die Growth Mastery wirklich am Höhepunkt war. Also es ist gelaufen wie geschnitten Brot. Ich habe Sales-Trainings ohne Probleme verkauft, Leads kamen rein, es ist alles über organisch, keine Ads geschalten und ich bin dann gewachsen und gewachsen und am Höhepunkt, so nach 3 Jahren, glaube ich, war das, habe ich mir dann gedacht, scheiße, das ist es nicht. Und das ist ganz spannend, das schildern auch sehr viele erfolgreiche Unternehmer, dass wenn du mal Geld hast und wenn du Zeit dann auch hast und dann mal in einem State kommst, weißt du, in einen höheren State, wo du sagst so, was ist der Sinn?
Ja.
Dann kommen oft die richtig großen Baustellen raus. Und bei mir war dann halt die Baustelle, ich will nicht die nächsten 10 Jahre oder 20 oder was auch immer, keine Ahnung, wie lange ich Bock habe zum Arbeiten, so lange wie ich halt will. Da will ich nicht die Sales-Trainerin sein. Ich will nicht der nächste Dirk Kräuter werden oder so. Weißt du, weil du schaust ja dann so, wohin geht denn der Pfad? Und ich mir dachte, Dirk Kräuter und so, nächste Richtung so, sehe ich bei mir nicht. Ich will nicht so. Und da war wieder dasselbe Thema. Ich will mich nicht so einschränken auf die Sales-Trainerin.
Mhm.
Und tatsächlich, Fun Fact, ich habe mein Ikigai am Anfang gemacht, meiner Selbstständigkeit, wo eigentlich rauskam, dass ich war 12 Jahre im Marketing und 10 Jahre im Sales. Ne? Und irgendwie, ich bin im Sales richtig geil gut. Ja. Und Marketing hat schon immer mein Herz gehört, ja, schon wie ich klein war, ja, habe ich jeden Jingle aufsingen können. Und so war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und ich habe mir halt gedacht, ich gehe mal da rein, wo ich Geld verlangen kann und wie ich richtig gut bin. Und die letzten 10 Jahre war ich halt nun mal im Sales und da hatte ich die höchste Credibility. Und das ist auch die Empfehlung, die ich immer gebe. Fangt dort an, wo ihr die höchste Credibility habt, ja, und nicht mit irgendeinem Wunschthema, wo man euch nichts abkauft. Ja, das hilft ja niemandem, um Umsatz zu machen. Und ja, ich bin dann zurück zu meinen Wurzeln und habe verstanden, wo mein Herz auch schlägt und habe auch gesagt, hey, all das, was ich aufgebaut habe mit der Growth Mastery, war ja nichts anderes als das Marketing-Genie in mir, muss man dazu sagen, ja, weil sie hat das gemacht, ja. Klar, die Sales-Sau hat verkauft, aber mein Marketing-Genie hat ja im Endeffekt diese Personal Brand aufgebaut. 14.000 Follower auf LinkedIn, obwohl ich keine Ahnung von LinkedIn hatte, ja. Ich war in 20 Podcasts, in Sales-Podcasts, in so ziemlich jedem zu Gast eingeladen, ja. Also ich hatte wirklich so eine richtig schöne Brand hingestellt. Und da habe ich dann gecheckt, ich will beides. Ich will nicht auf irgendwas verzichten. Ich kann alles, ich will alles. Es ist mir scheißegal, ob das schwierig ist zu verkaufen. Ich mache das jetzt. Und so ist dann Solopreneurs Life entstanden. Und ich habe das ja vor circa 2 Jahren aus dem Boden gestampft. Sozusagen habe die 2 Unternehmen dann parallel geführt erstmal. Habe die Growth Mastery weitergeführt, habe parallel Solopreneurs Life aufgebaut und da geschaut, was braucht der Markt? Wer ist da überhaupt so? Was soll ich für ein Produkt am Markt bringen? Habe viel getestet. Und bin dann mit dem Solopreneurs Club sozusagen auf den Markt gegangen und helfe heute vor allem B2B-Experten und quasi B2B-Dienstleistern, also keinen Coaches, wie sie wirklich mit ihrer Expertise skalieren können und sich wirklich ein tolles Business aufbauen. Und ich sage auch immer, ich helfe eher denen, die noch nicht am Anfang stehen, ja, das ist auch immer ganz wichtig, sondern die schon an einem Punkt sind, wo schon ein bisschen Fundament da ist.
Mhm.
Weil, vielleicht das auch zur Erklärung, ich empfehle eigentlich immer, vor allem die noch frisch dabei sind, einfach mal machen. Lasst euch nicht begleiten am Anfang. Ja, ich finde, das ist eigentlich ganz schwierig, weil wenn die meisten, die so sind wie ich, die begleiten. Und ich mache das nicht, ja, aber ich sehe es leider am Markt. Die stecken dich dann sehr schnell in eine Schublade, ja. Da ist eine Schublade, das ist das Framework, nach dem du arbeitest, ja, One-Fits-All-Strategien, und dann sollst du machen. Und meistens bricht man dann auch wieder aus, weil sich das nicht nach einem anfühlt, weil man sich ja noch gar nicht gefunden hat. Deswegen sage ich immer, es gibt so eine Orientierungsphase, die dauert meistens 6 bis 12 Monate. Einfach machen, verkaufen, egal was, egal in welchem Modell, drauf geschissen, Hauptsache Umsatz gemacht, Hauptsache was getestet, Hauptsache herausgefunden, was gefällt mir, was taugt mir. Und dann, wenn man so ein richtig gutes Fundament mal hat und weiß, wer bin ich, was will ich, was ist meine Positionierung, jemand kann auch schon Kunden gewinnen, dann ist es eigentlich an der Zeit, normalerweise sich jemanden reinzuholen, der halt mehr Expertise hat als man selbst, ja, und dann einen so richtig schön zum Abheben bringt. Das ist eigentlich so the perfect match auch für mich, ja. Hm.
Und wie blickst du so auf Deutschland? Ein Land mit vielen Potenzialen, ein Land, das jahrelang ganz weit, weit vorne dabei war, was so die erfolgreichsten wirtschaftlichen Länder angeht, Top-Exportnation alles, und dann irgendwie aber auch die große Krise und das große Jammern und das große Abwarten.
Ja.
Wir haben so beides, ja. Wir haben, glaube ich, nach wie vor große Potenziale und auch tolle Erfolgsstories, aber wir haben aber auch so eine Autoindustrie, die beispielhaft ist für vieles, wo man lange das gemacht hat, was funktioniert, bis es nicht mehr geht. Ja, also wie blickst du aus der Ferne vielleicht auch auf die Heimat, auf den Dachraum? Vielleicht ist es ja auch
auf den Dachraum. Ja, voll. Ja, ich fühle mich sowieso dem Dachraum zugehörig. Genau. Also egal ob, also ich habe ja auch mein Leben lang sozusagen mit Deutschland verbracht, weil ich alleine schon 6 Jahre bei Schwarzkopf und Henkel war, dass er ein deutsches Unternehmen ist. Also ich sag's mal so. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir nicht mehr da sind, ja. Kulturell.
Jetzt geht's los.
Es tut mir leid, dass ich das auspacken muss, aber wir wollen ja ehrlich hier sein, ja. Also, ich fühle mich dem halt auch einfach null zugehörig. Ich habe auch so das Gefühl, wahrscheinlich habe ich dann nie so 100% reingepasst, ja. So sehr ich, wie gesagt, auch Österreich als wirklich, das ist ein absolutes Privileg, in so einem Land geboren zu werden, groß zu werden. Schauen wir uns bitte auf der Welt an, ja. Also, das möchte ich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie runterdrücken. Aber was unsere Kultur angeht, ja, sehr was, ja. Also wirklich, ich glaube, da geben sich die Österreicher und die Deutschen noch nichts. Ja, aber die Schweizer weiß ich es nicht so genau. Ich habe zwar ein paar Schweizer Freunde, aber ich glaube, die meckern nicht so viel wie wir. Aber es wird so viel gesudert, sagt man bei uns, gell?
Was heißt das?
Sudern ist so beschweren, so rumsempern.
Ja, ja.
So, ja, weißt du, das könnt ihr wahrscheinlich auch ganz gut so rummeckern.
Auch über die anderen dann auch, ne, gerne.
Ja, und es ist so eine Neidkultur und... Auch ich sehe das ja auf LinkedIn, weißt du, da also auch was ich von vor allem Männern attackiert werde, ja, wo ich mir so denke, was habt ihr für ein Ego-Problem eigentlich, ja? Also
was
da ist
die?
Man endlich eine Frau erfolgreich. Ja, da werden Zahlen irgendwie kritisiert oder einer hat mich mal als unseriös und unauthentisch, weil ich meine Kosten geteilt habe und was vergessen habe auf der Liste. Deswegen bin ich jetzt gleich Scam und unseriös, ja.
Okay.
Und ich denke mir so, ihr solltet einfach mal, ich meine, es gibt viel mehr erfolgreiche Männer als Frauen. Das hat natürlich auch einen Grund, ja. Da würde ich mir auch ein bisschen wünschen, dass man die Frauen ein bisschen feiert, weißt du, und ein bisschen anfeuert hier.
Klar.
Und nicht dann irgendwie so, bist du Scam oder was? Ja, dann hinterfrag das doch. Ja, ich erkläre ja immer urgerne alles. Ich bin ja so ein transparenter Mensch, wirklich, ich lege alle Zahlen offen. Ich habe da überhaupt kein Thema damit. Aber du merkst ja, und das geht's denen ja gar nicht,
nee.
Ja. Das merke ich so. Das ist so eine Kultur, mit der kann ich einfach überhaupt nicht, ja. Also das ist nicht der Hauptgrund, warum wir jetzt woanders hinzogen sind. Das waren so viele Gründe. Aber ich muss auch echt sagen, seitdem ich hier bin, ist natürlich super. Ah, ich verstehe niemanden, ist auch super, ja. Da höre ich auch keine Suderei. Kann auch sein, dass die Balinesen sudern. Ich glaube es aber nicht. Weil was man auch sagen muss, diese Kultur hier ist einfach der Wahnsinn, ja. Die sind so humble. Und so zufrieden mit dem, was sie haben. Und wir leben ja hier direkt bei den Bauern auch am Reisfeld. Ja, und wir reden auch mit den Locals und so. Also wir bonden ja auch hier. Und wenn du denen so zuhörst, die sind einfach happy. Die haben nichts, aber die sind glücklich, weißt du? Und wir haben alles und sempern rum. Und das ist so was, wo ich auch irgendwie nicht mehr so klarkomme drauf. Ja? Also ich ziehe auch Gott sei Dank nur Kunden an, die das so sehen wie ich. Ja? Und jeder, der bei mir sempert, der kriegt auch eine Ansage, weil es wird nicht gesempert. Es wird gerne festgehalten, was gerade nicht funktioniert. Okay, voll fein. Und dann schauen wir, wie wir es besser machen. Aber dieses ich suhle mich und begebe mich in Opferhaltungen oder so, mit sowas komme ich nicht klar. Und das, finde ich, haben wir dort viel stärker als ich jetzt zum Beispiel hier. Also hier haben sie das gar nicht. Hier ticken sie auch kulturell komplett anders, was ich als sehr angenehm empfinde, weil man davon so viel lernen kann, wie andere Kulturen mit Dingen umgehen. Und ja, finde ich sehr inspirierend, muss ich ehrlich sagen.
Und es gibt ja mittlerweile auch nicht wenige, die von Bali aus arbeiten, ne? Es gibt eine richtige... Früher nannte man sie digitale Nomaden, ne? Ich weiß nicht, wie man sie heute nennt.
Ist auch, glaube ich, noch immer so, dass man diese Gruppe so nennt. Ja, das ist so spannend, weil halt dadurch auch so krasse Vorurteile kommen, denen ich jetzt auch ausgesetzt bin, obwohl ich damit ja gar nichts zu tun habe. Ich bin null in dieser Szene drinnen und man muss auch echt sagen, ist halt auch eine broke Szene. Ja, also es gibt Canggu, wir wohnen da circa 20 Minuten und die meisten davon sind natürlich nicht erfolgreich. Ja, die wollen einfach natürlich... Und das ist auch legitim, ja, günstig durchs Leben kommen, deswegen leben sie auch hier. Ich finde es dann ein bisschen halt, natürlich fällt das für mich dann unter Scam, ja, wenn ich dann zeige, wie geil in einer Villa ich nicht bin, ja. Es ist jetzt ziemlich easy, in einer geilen Villa zu sein, wenn du mit 10 anderen da drinnen sitzt und dir die Villa teilst und so tust, als ob du jetzt der Oberchecker bist. Aber das haben wir in anderen Ländern auch und in anderen Metiers auch. Aber dafür ist halt Bali so ein bisschen leider bekannt geworden und daher kommen auch diese ganzen Klischees, dass hier jeder nur irgendwie im Coworking-Space sitzt, broke ist und im Endeffekt ein paar Dollar verdient. Ja, ist auch ehrlicherweise so bei den meisten. Ja. Muss man aber auch sagen, hat nichts mit Bali zu tun, weil, wenn wir uns die Studien anschauen und ich habe auch den Blick auf, ich habe jetzt auch schon über 500 Solo-Unternehmer, Solo-Selbstständige, wie du sie nennen magst, gesehen und das ist generell so, ja. Also über 90% verdienen nicht einmal 10.000 im Monat und das ist the normal thing here, ja. Also das hat nichts mit Bali zu tun oder mit irgendwas anderem zu tun. Hier leben sie halt einfach viel, ich sag mal, leichter, ja, und schöner, weil hier auch das Essen natürlich einen Bruchteil kostet von dem, was es in Deutschland kostet, ja. Also ich esse um 2 bis 5 Euro und wenn ihr essen geht, schaut die Welt halt anders aus, ja. Und das macht das Leben hier halt natürlich so viel einfacher. Aber an sich sage ich auch, die Selbstständigkeit ist nicht easy. Ich glaube, viele unterschätzen das massiv.
Jetzt können wir nämlich auch gerne mal mit den Mythen aufräumen. Weil auf LinkedIn wird es ja auch immer hoch und runter romantisiert. Ja. Wie du schon sagst, es ist nicht leicht. Und ist es auch vielleicht nicht für jeden?
Nein, auf keinen Fall. Ich will es auch ganz klar sagen. Das ist nicht für jeden, auch nicht für jede Persönlichkeit gemacht. Es gehen ganz viele daran zugrunde. Für die ist das auch wirklich nicht das richtige Setting und da darf man auch gar nicht so romantisiert reingehen und viele sagen auch, ja, wenn man da nicht naiv reingeht, ja, dann macht man es erst nicht. Ja, okay, aber ein bisschen schauen sollte ich schon, ist das überhaupt was wirklich für mich? Und vor allem, wenn ich dann drinnen stecke und merke, ich gehe zugrunde emotional, dann sollte ich es lassen oder halt mit einem Coach arbeiten, ja, wenn ich das auflösen kann. Aber es ist wirklich nicht für jeden gemacht, 100% nicht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das habe ich auch durch meine Kunden so gespiegelt bekommen und auch letztens dazu einen Post gemacht, weil die auch immer wieder sagen, ja, Steffi, cool, dann verkaufe ich jetzt mein Produkt ein paar Mal und dann bin ich quasi durch. Und ich so, na, durch bist du dann noch lange nicht. Ja, also um dich zu etablieren, deine Positionierung, dein Produkt, dass du Marketing wirklich planbar, ein System für die Lead-Generierung hast, dass du wirklich gut in Sales Calls bist. Schätzelein, es dauert jetzt mindestens einmal ein Jahr. Was? Ja, und es wird immer so halt krass verkauft, als dieser Dream. Und wenn dir dieser tolle Mentor hilft, ja, dann bist du ja in 3 Monaten irgendwo.
Ja, die Abkürzung. Also so wir wollen die Abkürzung wieder.
Ja, so ein
wieder.
Blödsinn. Ja. Ja, und da gibt's keine Abkürzung. Ich sag mal auch in der Business-Skalierung und auch im Business-Aufbau für alle Anfänger und bei mir, ich bin ja quasi Business-Skalierung, auch bei mir, selbst wenn ich mit Etablierten, und ich arbeite wirklich gerade mit einer etablierten Koryphäe, die in Österreich jeder kennt, ja, der ist Keynote-Speaker, Top-Level, sein Name ist bekannt. Und mit ihm habe ich jetzt auch ein neues Produkt gebaut, weil sein altes einfach ihm nicht mehr taugt hat, ja. Jetzt haben wir ein neues Produkt gebaut, am Markt gelauncht, jetzt sind wir im Optimierungsprozess. Auch mit jemandem krass etabliert. Natürlich geht's schneller. Mit mir absolut, sowieso. Aber ich kann mit ihm trotzdem nicht die Abkürzung gehen. Es wird auch bei ihm 6 bis 12 Monate dauern. Genauso wie es bei mir 6 bis 12 Monate gedauert hat, bis ich etwas etabliert habe, das funktioniert.
Ja.
Das liegt in der Natur der Sache, das kann niemand von uns überspringen, auch nicht ich.
Was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass es ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung eigentlich zu tun hat, ja?
Ja.
Also wenn du ein Business aufbaust, vielleicht aber auch, wenn du generell deine Karriere selbstbestimmt aufbaust, Schritte machst, in Risiken gehst. Was kannst du denn teilen in Sachen Selbstführung? Was hat dir geholfen? Was ist wichtig?
Ja, das richtige Stichwort hast du schon mal gegeben, sich selbst überhaupt führen zu können. Tatsächlich scheitern ja da schon ganz viele. Sich selber wirklich nicht gehen zu lassen in den Down-Phasen, nicht so, boah, ich will nicht mehr und ich will aufgeben. Ich habe noch nie aufgeben wollen. Wieso auch? Ich weiß doch ganz genau, was ich will. Wie kann ich da aufgeben wollen?
Also auf die Idee zum Beispiel. Du weißt, was du willst.
Ja, da bin ich. Ja, und that's the point. Super Punkt nämlich, ja, weil mich auch viele fragen, wie, du hast ja jetzt noch nie große Krisen gehabt, wolltest noch nie einen Nagel hängen? Nee, keine Ahnung, ist mir noch nie in den Sinn gekommen, ja, weil ich weiß, was ich will. Ich überlege mir es ganz genau und dann ist es ja in meiner Verantwortung, dorthin zu kommen. Und ich glaube, ganz viele leben so ein bisschen diesen Traum von, oh, ich kann ganz gemütlich in meiner Komfortzone bleiben. Und wenn ich so ein bisschen auf LinkedIn poste, ja, dann kommen irgendwann die Leute auf mich zu und dann ist alles schön, ja. Also ich weiß nicht, so habe ich das Gefühl, erhoffen sich das viele, aber das ist einfach nicht der Fakt, ja, der funktioniert, ja. Es funktioniert umsetzen, umsetzen, umsetzen. Scheiß drauf, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ja, wenn es nicht funktioniert, umso besser, weil dann kannst du das schon mal ausschließen und kannst dich auf was anderes fokussieren. Ja? Ja. Und du brauchst einfach so das richtige Mindset und wirklich diese Selbstführung. Ja, das ist so wichtig. Und auch diese emotionale Stabilität. Also wenn du jemand bist, der emotional sich nicht selbst halten kann und so geht emotional, ist auch Selbstständigkeit, glaube ich, generell nichts für dich. Ja, tut mir leid. Also das macht keinen Sinn, weil du musst einfach auch wirklich extremst was aushalten. Ja,
die Rollercoaster-Fahrt, die berühmte.
Genau. Und das ist der Punkt, weil es braucht diesen Rollercoaster. Also das glauben ja auch viele. Der ist auch bei mir so, by the way, nach 5 Jahren. Nur ich gehe anders damit um. Und was ich verstanden habe in diesen 5 Jahren, und ich glaube, das ist so für viele auch ein Gamechanger, wenn ich ihnen denen mitgebe, du hast ja quasi gefühlt diese Hoch und Tiefs, ja. Aber prinzipiell geht's meistens ja dann trotzdem nach oben. Ja, so eine Tendenz im besten Fall, ja. Aber trotzdem ist es in Wellen. Es ist nie so.
Ja.
Ja, also in der Startup-Szene glaubt man immer, es ist dieser Hockeystick. Den gibt's nicht, ja. Also den gibt's fast bei niemandem, außer bei den 1% der Startups, ja. Aber da habe ich schon gelernt, das funktioniert nicht. Und der Punkt ist ja, es braucht diese Down-Phasen. Warum? Was passiert in der Phase, wo es nicht läuft, wo du dir Gedanken machst? Da fängst du an zum Nachdenken.
Da,
ne?
Reflektiert
und denkst
man.
So, ach, ja genau, scheiße, das funktioniert so nicht. Aber was könnte ich jetzt machen? Okay, ich habe jetzt Option 1, 2 oder 3. Ich evaluiere das. Was könnte gehen? Und dann plötzlich probierst du was und dann geht's auf. Ne? Und warum geht's auf? Weil du das Tief hattest. Ohne das Tief hätte es dieses Hoch und die nächste Stufe ja gar nicht gegeben. Und ich habe das bei mir so im Mindset umgeswitcht und ich glaube, ich bin da echt der Meister. Ja, ich habe sehr früh gelernt, wie kann ich Dinge, die mich blockieren, umdrehen in meinem Kopf, damit sie mich beflügeln. Und diesen Rollercoaster habe ich so umgeframed, dass bei mir im Kopf das Tief das Hoch ist. Das heißt, wenn ich in einem Tief stecke, visuell, denke ich mir, ja, mein nächstes Hoch kommt, ja. Ich weiß jetzt ganz genau, jetzt ist die Hochphase, weil jetzt muss ich drüber nachdenken.
Du hast sozusagen die Baustelle dann identifiziert.
Genau.
Oder das Thema, wo du ran musst, irgendwie.
Genau. Und bei mir im Kopf ist es jetzt verankert, das ist das Hoch. Weil jetzt bin ich in dem Hoch, was mich gleich wieder raufkatapultieren wird. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Ja, gar keine Frage. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich weiß jetzt schon in den Tiefs, ich bin viel entspannter. Ich habe viel mehr Leichtigkeit da drinnen. Ist es jetzt zu 100% geil? Nein, ist es bei mir auch nicht. Aber ich leide da nicht. Ich gehe da nicht emotional ein. Weißt du, ich bin stabil. Und ich glaube, das braucht es einfach. Emotionale Stabilität, eine gewisse Stärke und Mut. Mut, immer wieder auf die Fresse zu fallen, Dinge nicht funktionieren zu lassen auch, ja. Auch bei mir funktioniert nicht alles, ja. Das glauben ja auch ganz viele so, ja, na, jetzt ist die, das schaut ja nach außen immer alles toll aus.
Die Skura, die macht ja 10.000, 15.000, 20.000, alles läuft.
No problem, 100.000, gar kein Problem, ja. Und ich hatte auch zum Beispiel im Jänner auch so einen crazy Monat wieder und trotzdem war ich 2 Monate vorher noch in einem Tal der Tiefe drinnen, ja, wo ich mir gedacht habe, so, aber das ist genau der Punkt. Ich weiß noch, Oktober, November, Dezember letztes Jahr war so, wo ich gesagt habe, oh, es geht mir so am Arsch. Ich weiß ganz genau, jetzt bin ich in dieser Phase, ich muss mir was überlegen und ich habe dann mein Produkt umgebaut, weil ich irgendwie gespürt habe, ich mache da zwar guten Umsatz damit, aber das eben die Dinge, die funktionieren, heißt ja nicht, dass es richtig ist, ja. Und es hat sich einfach nicht gut angefühlt, nicht perfekt, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf unterschiedlichen Ebenen. sowohl bei mir in meiner Arbeit, aber auch bei den Kundenergebnissen. Ja. Also ich wollte noch mehr rausholen. Ich habe gewusst, es geht einfach noch mehr. Ich habe dann eben mein Produkt umgestellt und im Jänner habe ich dann meinen krassesten Monat ever gehabt mit 200.000 Euro Umsatzvolumen, die ich reingeholt habe.
Du bist sehr erfolgreich und uns interessiert, was du noch vorhast. Was motiviert dich? Siehst du noch ganz andere Spielfelder? Was stellst du dir vor?
Oh Gott, wenn ich das wüsste. Also ich habe ja immer viele Ideen, das ist ja so mein Ding. Und das Gute ist jetzt aber, da habe ich mich Gott sei Dank ein bisschen selber ausgetrickst, ich arbeite jetzt mit Solopreneuren, ne, mit Unternehmern. Und verwirkliche ihre Ideen mit ihnen, ja, auch teils im sehr großen Stil. Und dadurch kann ich mich halt selber auch sehr gut verwirklichen, weil ich da wieder diese Unterschiedlichkeit und Varianz reinbekomme. Weil ich habe auch gesagt, hey, wenn ich bei jeder Idee ein neues Unternehmen gründen muss, ja, dann wäre ich, also ist ja komplett irre, ja, es muss ja auch irgendwann aufhören. Aber du wirst ja lachen. Es ist ja nicht das letzte Unternehmen, das ich gegründet habe, weil mein letztes Unternehmen habe ich jetzt mit meinem Mann gegründet.
Wer dir folgt, hat das mitbekommen?
Ja, der hat ja schon auch vorher sich selbstständig gemacht. Der ist im Leadership-Bereich unterwegs. Aber tatsächlich haben wir jetzt zum ersten Mal zu zweit gegründet, hier auf Bali. Wir haben hier ein Unternehmen und wir bauen jetzt gerade Private Retreat Villen, um quasi ja das Nervensystem zu resetten. Also Leuten wie uns was Gutes zu tun, weißt du, mal runterkommen, ein bisschen einmal in die Balance wieder kriegen. Und ja, wir eröffnen am 1. Oktober, also wir sind gerade mitten in der heißen Phase jetzt gerade. Deswegen sind wir auch hier vor Ort die ganze Zeit, weil wir es sind 4 Retreat-Villen bauen. Das heißt, ich habe ja schon wieder was gegründet.
Und hat das mit dem anderen Business zu tun oder ist es davon losgelöst?
Nee, es ist eigentlich wirklich komplett losgelöst. Ich glaube, die Brücke war sicherlich, und das habe ich auch an mir natürlich stark gesehen, ich war ja auch mal ganz schwindlig unterwegs. Ja. Also wirklich von, eben habe ich schon ein bisschen erzählt, ne, nicht mal Mittagessen, sich keine Pausen gönnen, im Urlaub mit Laptop und so. Und ich habe auch gesagt, einfach so ein Ort der Stille, wo du einfach nur sein darfst, wo nichts von dir verlangt wird, wo keine To-Do-Liste auf dich wartet. Ja. Und genau diesen Ort schaffen wir halt jetzt gerade. Also es ist so wahrscheinlich unsere eigene Story, halt dieses... Klar, wir waren auch viel im Hustle, ne? Wir haben auch viel gemacht und es war immer viel los. Und auch mal wirklich dieses Ankommen, zur Ruhe kommen, einfach mal nichts tun, haben wir auch gesagt, das wäre doch mal geil, wenn es dafür einen Ort geben würde, wo man sich ums Nervensystem kümmert. Wirklich auch, also wir arbeiten auch mit einer Nervensystemexpertin. Also wir haben da wirklich ein komplettes Konzept darum gebaut. Und du hast auch so einen Digital Companion, der an deiner Seite ist, wenn du das möchtest. Und der dann eben mit dir natürlich auch so Meditationen und Breathwork macht. Du kannst aber auch Soundhealing im Pool machen. Alles wirklich, um mal überhaupt wieder auf normal zu kommen, weil wir sind alle nicht im normalen Modus. Und das ist, weiß ich auch, weil ich jetzt hier bei einer Ärztin war, so eben wie wir hier angekommen sind, habe ich mich mal durchchecken lassen. Und die hat auch schon gesagt, ja, Steffi, also chronischer Stress bei dir ist schon länger da, gell? Und ich so, wieso? Und sie so, ja, deine Nebennieren funktionieren nicht mehr einwandfrei und wir müssen dich jetzt mal ein bisschen runterfahren, ein bisschen runter vom Gas. Und ich so, okay, aber ich habe so gedacht, so, das ist der Normalmodus. Und sie so, ja, bei dir, aber nicht für deinen Körper. Und ich so, okay. Und so habe ich halt auch die letzten Jahre mich sehr viel mit Gesundheit und mit diesen Themen beschäftigt und dem ist das jetzt auch geschuldet, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Ja, also wir haben nur einen Körper, hilft ja nichts. Und um den müssen wir uns halt auch kümmern, ne?
Ja, absolut. Magst du abschließend noch etwas mit dir teilen, was dich inspiriert, wo du neue Ideen draus ziehst?
Hui, was inspiriert mich? Also ich schaue natürlich auch ganz viel an, was erfolgreiche Unternehmer am Markt machen, egal ob jetzt international oder auch im Dachraum. Was so als nächstes kommt, ja, ich meine, es kommt natürlich AI, das ist gar keine Frage. Und mich inspiriert vor allem aktuell schon auch dieser Gedanke, sich selbst komplett zu produktisieren. Es ist auch etwas, wo ich gerade mit einer Expertin drüber spreche und schon die nächste Idee in der Mache ist. Und ja, ich glaube ganz stark, dass es in die Richtung gehen wird, dass eben wie ich die Dinge sehe, wie mein Wissen zustande kommt in diesem Kopf, ja, dass wir das wirklich in ein Produkt bekommen, das ein echter Sparringspartner an deiner Seite sein kann. Sowas finde ich sehr spannend gerade und inspiriert mich sehr. Also wo kann es hingehen, ja, auch mit unserem Business? Weil Ich glaube, abwarten brauchen wir da nicht lange. Wir werden sonst eh eingeholt und ich bin lieber voraus als hinterher. Und das ist halt immer so ein bisschen meine Devise. Also so businessmäßig inspiriert mich das sehr und dieser Gegenpol, den wir halt jetzt gerade mit unseren Retreat-Villen machen, das inspiriert mich auch unfassbar. Also ich bin auch sehr, seitdem ich auf Bali bin, natürlich so ein bisschen spiritueller offen. Ja, ich habe immer früher gesagt, ich bin überhaupt nicht spirituell. Aber auch sowas inspiriert mich. Was gibt's da noch? Ja, was ist da noch so? Ich sag mal auch für mich immer in einem greifbaren Bereich. Also so Übersinnliches oder so ist dann für mich schon wieder zu wenig faktenbasiert. Aber ich finde es sehr spannend, mich mit Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel, ich habe noch nie Soundhealing vorher gemacht. Ja, das war auch eine Erfahrung. Ja, und jetzt mache ich das einmal im Monat zum Beispiel. Also neue Türen zu öffnen, sich anzuschauen, was das ist und ob das was für einen ist. Sowas inspiriert mich auch aktuell sehr. Ja.
Spannend. Wir tun alles in die Shownotes, also schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Vernetzt euch mit Steffi auf LinkedIn und guckt euch auch mal an, was sie in Sachen Solopreneurship anzubieten hat. Da geht einiges. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin natürlich viel Erfolg, viel Spaß bei all deinen Projekten.
Danke,
Langeweile wird da wohl nicht aufkommen.
Ja, ne? Langeweile gibt es für mich nie, sagt mein Mann auch immer.
In diesem Sinne. Schön, dass du da warst und mach's gut, bis bald.
Danke dir für die Einladung.
Ciao.
Danke, ciao.